Ja, Herr Heinemann ist, wie gesagt, nicht zum ersten Mal da. Trotzdem ist es immer wieder eine Chance, auch so Leute mal ein paar Fragen zu stellen, was ich mir nicht nehme. So dass man, was man so im Allgemeinen wissen muss, 3 Kinder, erwachsene Frau, seit 8 Jahren im Stadtkirchenverband tätig, noch ein Jahr vor sich, das kann ich alle selber erledigen, da brauche ich keine Fragen für verschwenden. Um gleich auf das Thema zu kommen, wo, wann, wie haben Sie Gottes Gnade und Vergebung ganz persönlich erlebt?
Da bin ich so eingewachsen. Also das habe ich irgendwie als Kind kennengelernt. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, da oder dort. Ich kann dann aus meinem Leben erzählen, Momente, wo ich dies zu spüren oder glauben zu dürfen, als überwältigend und erfüllend begriffen habe. Also zum Beispiel, ich kann einen Moment erinnern, da war ich ein Jugendlicher auf einer Jugendfreizeit und mir sind diese Römerbriefworte in der Nähe des heutigen Predigttextes so bedeutsam geworden. Ist es Römer oder Korinther? Jedenfalls Paulus. Manchmal ist man ja so unsortiert. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts, keine Macht der Welt. Kein Pastor, kein Prediger, kein Vater, keine Mutter, keine Autorität, keine Macht des Himmels und keine Macht des Himmels. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Das weiß ich heute noch, wie mich das damals überwältigt hat, das Glauben zu dürfen. Also, dass es auch an mir nicht scheitern wird.
Sie haben gerade schon erwähnt, dass Sie drin groß geworden sind. Aber für die, die es noch nicht mitbekommen haben, was verbindet Sie oder was verbinden Sie mit landeskirchlichen Gemeinschaften?
Ja, ich bin eben darin groß geworden. Ich bin geboren in Oberhessen in der Nähe von Gießen. Das hört man ja auch ein bisschen, wenn man genau hinlauscht. Und bin im Vereinshaus, wie das hieß, groß geworden. In der Bibelstunde. Und erinnere mich noch besonders, wie wahrscheinlich alle Kinder, an die Weihnachtszeit, wenn wir mussten alle Gedichte lernen, ja, und aufsagen. Die ganz kleinen Zweizeiler und dann Vierzeiler und später natürlich umfangreichere. Und vorne in diesem Vereinshaus, das war eine ehemalige Scheune, einfach nur umgebaut, ganz schlicht, ein Raum mit Stühlen und man konnte halt zuhören. Und vorne war dann immer dafür eine Bühne aufgebaut, heute weil das waren einfache Holzböcke und Bretter, weil wir einen Anstreicher und einen Maler hatten und der hat dann seine Gerüstbretter mitgebracht und das klapperte auch ordentlich, wenn man da drauf ging, aber es war total aufregend, ja, vor den Leuten ein Gedicht aufzusagen. So bin ich in die, ich bin damit groß geworden.
Schön. Sie als Chefprotestant in dieser Stadt sind natürlich auch im Bereich Kunst und Kultur gefragt. Und es ist gut, dass wir als Kirche da Präsenz zeigen können. Die spannende Frage ist natürlich immer wieder, nehmen die Menschen hinter dem, was wir sozusagen so kulturell als Kirche präsentieren, auch unsere Botschaft wahr, das Evangelium? Oder wie kann das gelingen, dass sie das auch wahrnehmen?
Das ist natürlich eine großartige Frage, wie kann das gelingen? Ja, das hat man ja nicht in der Hand. Wir sind Sender. Und die Menschen sind Empfänger von Botschaften, da gibt es ja ganz viele Erkenntnisse zu. Ich finde, auf der einen Seite ist es eine wesentliche Frage, ob wir, man nennt das Neudeutsch, authentisch sind. Man könnte auch sagen, ob uns das Herz brennt für das, was wir machen. Und ob wir wirklich davon überzeugt sind, dass das jetzt wichtig ist und richtig ist. Das ist ein Kriterium. Das zweite, das, was wir tun, soll von Schönheit geprägt sein. Nicht von Lieblosigkeit oder Nachlässigkeit. Wenn ich etwas ganz wertvoll finde, dann gebe ich mein Bestes dafür. Als Architekt, um ein Haus zu bauen, dieses Gemeindehaus, diese Kirche zu bauen. Als Musiker, um was Wunderbares zu komponieren. Zu Hause als Mann oder Frau, hoffentlich doch als Mann, um was wirklich Tolles zu kochen. So dass alle Lust haben, sich an den Tisch zu setzen, sich aufs Essen zu freuen. Das finde ich auch einen wichtigen Gedanken, dass wir das, was wir machen, nicht einfach nachlässig machen, sondern voller Liebe und orientiert in den alten Bildern am himmlischen Jerusalem, das heißt an dem Schönsten, was man sich vorstellen kann. Was soll hier losgehen? Und ich bin sicher, ist auch meine Erfahrung, dass wenn wir so unsere Arbeit machen, dass es dann auch Reaktionen gibt. Dann wird es manchmal Leute geben, die können damit gar nichts anfangen, die wenden sich ab. Und es wird immer wieder Menschen geben, und das erlebe ich Gott sei Dank, die dankbar sind und die eben signalisieren, dass sie dort andocken und anknüpfen. Schließlich, das Evangelium hängt nicht an uns, das ist in der Welt. Also da bin ich auch ganz sicher. Das Evangelium, Christus wirkt, dem brauche ich keinen Auftritt machen, dem kann ich höchstens im Weg stehen. Aber darum muss ich mich nicht sorgen.
Okay, vielen Dank.
Wir hören den Predigtext, Gottes Wort, geschrieben von Paulus im 7. Kapitel des Römerbriefs, ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz. Mit mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Haben Sie dem folgen können eben? Das ist heute Predigtext. Von der Sünde. Und man spürt, wenn man Paulus liest, eben habe ich gesagt, der war immer authentisch. Der war immer dran an dem, was ganz wichtig war. Der setzte sich auseinander mit seinen Gemeinden. Und als ich das gelesen habe, ist ja schon Wochen her, heute Morgen habe ich in der Marktkirche zu diesem Text gepredigt und damit gekämpft, das ist ja manchmal so, dass man damit kämpfen muss, da war mir sofort einer im Kopf, als es um die Sünde ging, nämlich Petrus. Und eine Szene sozusagen aus seinem Leben, als Jesus ihn zum Jünger berief. Das geschah im Zusammenhang mit diesem wunderbaren Fischzug. Kennen Sie diese Geschichte? Ja, die ganze Nacht hat er gearbeitet, immer alles, was sie so handwerklich konnten und drauf hatten, hat alles nichts geholfen. Es war mal wieder zu wenig. Und dann sagt Jesus zu ihm und zu seinen Brüdern und seinen Freunden, fahr noch mal raus. Gegen alle Erfahrung, gegen alle Berufserfahrung, gegen alle Kompetenz, gegen allen Verstand. Und dann machen sie diesen wunderbaren Fischzug. Mit keinem Verstand der Welt zu begreifen. Und Petrus steigt aus dem Boot und hat ein Gottes Schrecken, Gottes Furcht. Er ist erschrocken. Er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann ist mir eine Sequenz eingefallen und wunderbar, hier gibt es so eine Technik, gibt es in der Marktkirche nicht, das ist ganz großartig. Ich habe Ihnen einfach was mitgebracht, ein Stückchen aus einem Film, Jesus von Nazareth, ein wunderbarer vierteiliger Film. Und jetzt schauen Sie mal, was dieser Film macht. Ich sage noch drei Sätze dazu und dann gebe ich Ihnen ein Signal. Dieser Film ist davon geprägt, kann man wunderbar heute alles im Internet sehen. Vier Teile, viermal anderthalb Stunden. Lohnt sich jetzt demnächst. Der erste Teil ist nur Weihnachten und vorweg. die ganze Geschichte. Der Film ist von einem Opernregisseur gemacht. Es spielen zur damaligen Zeit, ich glaube aus den 70er Jahren, weltberühmte Schauspieler mit. Also eine Kunstinszenierung. Mit ein paar wunderbaren Grundideen. Hier wird jetzt gleich Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählen. Und zwar tut er das im Haus des Zöllners in diesem Film. Im Haus eines Zöllners, also eines Sünders, eines ausgewiesenen Sünders. Alle wussten, das ist ein Sünder. Das wird im Film auch so gezeigt. Manchmal sieht man, die Dirnen sind da, Halligalli. Und Jesus geht in dieses Haus und erzählt diese Geschichte. Und an der Tür, das werden Sie im Laufe der kleinen Einspielung sehen, steht Petrus. Der betritt dieses Haus nicht. Dann würde er sich verunreinigen als gläubiger Jude. Also betritt er dieses Haus nicht. Er steht an der offenen Tür und hört dieses Gleichnis Jesu. Jetzt schauen wir uns das mal an.
Ein gewisser Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte eines Tages zu seinem Vater: Gib mir jetzt den Anteil des Vermögens, der mir zusteht. Der Vater tat es und teilte den Besitz zwischen seinen beiden Söhnen. Ein paar Tage danach nahm der Jüngere seine Sachen und brach auf in ein fernes Land. Dort führte er ein ausschweifendes Leben. Verprasste alles, was er besaß. Als er so alles durchgebracht hatte, kam es in diesem Land zu einer schweren Hungersnot. Und auch er fing an, Not zu leiden. Darum ging er zu einem Bauern und ließ sich von ihm als Schweinehüter einstellen. Er war so hungrig, dass er auch die Johannesbrotschoten gegessen hätte, die die Schweine zu fressen bekamen. Doch niemand gab ihm irgendetwas zu essen. Schließlich kam er zur Besinnung und sagte sich, zu Hause haben selbst die Tagelöhner meines Vaters genug zu essen und darum nicht. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich werde nach Hause gehen und meinen Vater bitten, mich als Tagelöhner bei ihm einzustellen. Und so machte er sich auf den Weg. Als er noch ein ganzes Stück entfernt war vom Hause seines Vaters, und sein Vater ihn von Weitem kommen sah, war er so bewegt vor Freude und Mitleid, dass er seinem Sohn entgegenlief und ihn umarmte und ihn küsste. Der Sohn sagte: Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater rief seine Knechte und sagte: Bringt das beste Kleid im Haus und legt es ihm an. Steckt ihm Ringe an die Finger und gebt ihm Sandalen für seine Füße. Schlachtet ein gemästetes Kalb und lasst uns jetzt feiern und fröhlich sein. Mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Der ältere Bruder war zu dieser Zeit noch draußen auf dem Feld. Und als er auf dem Weg nach Hause war, hörte er von Ferne schon Musik und Tanz. Er rief einen der Knechte herbei und fragte, was das bedeute. Und der sagte es ihm. Und als er das hörte, wurde der ältere Bruder sehr wütend. Und er weigerte sich, ins Haus zu gehen. Der Vater kam heraus und versuchte, ihm zuzureden. Aber er wollte nichts davon hören. All die Jahre habe ich für dich gearbeitet. Die ganze Zeit, all die Jahre habe ich nie eines deiner Gebote übertreten. Aber in der ganzen Zeit hast du mir nicht ein einziges Mal auch nur einen Ziegenbock schlachten lassen, um mit meinen Freunden zu feiern. Und jetzt, wo mein Bruder zurückkommt, der dein ganzes Geld durchgebracht hat, mit Huren, lässt du für ihn ein gemästetes Kalb schlachten. Bitte, sagte der Vater. Bitte. Versuche zu verstehen. Du bist doch allzeit bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Heute haben wir Grund zu feiern. Dein Bruder war tot. Und er lebt wieder. Er war verloren. Und ist wiedergefunden.
Geschichte, die dieser Film nach dem Neuen Testament erzählt, ist völlig klar, wer der Sünder ist. Und bei dem anderen ist eigentlich klar, naja, ich doch nicht, oder? Der Sünder, das sind die, die da feiern und Leben machen. Der Zöllner, und der Film macht das vorher so deutlich, die sind verfeindet, ja? Der Zöllner zieht den Petrus auf, als er den wunderbaren Fisch fangen und sagt, jetzt hast du ja so gut gefangen, dann verdienst du viel Geld, kannst du endlich auch mal deinen Zoll bezahlen bei mir, deine Steuern bezahlen. Also so wird das in diesem Film ein bisschen aufgebaut. Zum Schluss sehen Sie, betritt Petrus das Haus, jetzt war da der Film schon zu Ende, dann sagt er, ich bin ein Dummkopf gewesen. Das ist eigentlich die Übersetzung des Films für geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also so übersetzt der Film diese Sequenz aus dem Neuen Testament. Und in dem Moment, durch das Hören dieses Gleichnisses, überschreitet dieser Mann Petrus die Grenze von seinem Leben hin in das Erbarmen Gottes. Er geht auf diesen anderen zu. Er geht auf den Zöllner zu, auf den Matthäus, sie werden beide Jünger. Der eine hat unsere Voraussetzungen, das gutbürgerliche Leben, das Richtige. Der war auf der richtigen Seite. Und der andere war eindeutig nicht auf der richtigen Seite. Ich habe das mitgebracht, weil Paulus viele Worte dafür macht, zu sagen, ich tue nicht das Richtige. Ja, da war der schon ein Apostel. Prediger Christi. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und dann dieser in einem Satz zwei Gedanken. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Das, liebe Gemeinde, das meint er nicht moralisch, ist in dem Sinn dessen, etwa mit Sexualität zuallererst oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht um die tiefe Erkenntnis, dass Menschen die Welt nicht retten können. Wir haben heute schon ein paar Mal vom Retter gesungen. Sie haben schon angedeutet, was sagen diese alten Worte eigentlich für uns? Die Welt scharf in den Blick nehmen und sich selbst scharf in den Blick nehmen, heißt, an mir wird die Welt nicht genesen. Und als Petrus bei diesem wunderbaren Fischzug erlebt, dass trotzdem das Wunder Gottes in sein Leben kommt, völlig unbegreiflich, da ist er zutiefst erschüttert und merkt, das kann ich gar nicht fassen, dass wir leben dürfen, dass ich leben soll, dass ich hineingezogen werde in die Welt Gottes. Wie kann man das begreifen? Wenn man die Welt nüchtern betrachtet, und jetzt können wir alle Beispiele nehmen, von den Kriegen angefangen, über den Missbrauch, über die Verbrechen, die kleinen und großen. Die Tatsache, dass während wir hier sitzen, Menschen zu Tode gefoltert werden, irgendwo auf dieser Erde. Du könntest alles aufzählen. Da ist die Bibel völlig unbestechlich. An anderer Stelle sagt Paulus, es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und nochmal, da hat er gar kein depressives Bild, sondern ein realistisches. Er sagt, wir werden die Welt nicht retten. Das ist mit den vielen Worten von der Sünde gemeint. Also man, Sie sollten mal Römerbrief nachlesen, da wird man ein Leben lang dran lesen, auch diese Stelle, wie er das entfaltet, aber diese Zuspitzung. Das ist die Geschichte vom wunderbaren Fischzug. Und der Film legt das Gleichnis vom verlorenen Sohn drüber. Ich komme da gleich nochmal drauf. Das Evangelium des heutigen Sonntags, das hätte ich auch vorlesen lassen können. Das ist die Geschichte, das Gleichnis vom Schalksknecht. Das beginnt auch mit Petrus. Petrus fragt nämlich Jesus, wie oft muss ich eigentlich meinen Bruder vergeben? Da geht es jetzt auch wieder um die Sünde, ja? Also wenn da was Böses passiert, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Und dann muss man sich bei der Frage vorstellen, nicht mal so lapidar nebenbei. Stellen Sie sich vor, wenn Sie verletzt werden in Ihrer Seele von Ihrem Ehemann oder Ihrer Ehefrau, sodass in Ihnen aller Zorn und alle Verzweiflung und alle Verletzung des Lebens aufbricht. Dass Sie das Gefühl haben, ich kann überhaupt nicht mehr weiter. Das kennen wir ja alle. So fertig zu sein, ich kann nicht mehr weiter. Soll ich jetzt vergeben? Muss ich vergeben, fragt Petrus. Muss ich 7-mal vergeben? Ist es dann gut? 7-mal, 70-mal, antwortet Jesus. Und dann erzählt er ihm auch ein Gleichnis. Das ist das Gleichnis vom Schalksknecht. Das spitzt diese Sündenfrage noch mehr zu. Jesus sagt, das Himmelreich ist wie ein König, der das Land verlässt, sagt er ganz oft. Und dann kommt er zurück und fordert Rechenschaft. Und dann findet er einen seiner Knechte, der schuldet ihm 10.000 Zentner Silber. 10.000 Zentner Silber. Man ahnt schon in heutigen Dimensionen unendlich viel. Ein Weltunternehmen sozusagen. Und dieser Knecht fleht den König an und sagt, ich kann dir das nicht bezahlen. Der will ja ihn und seine Frau und die Kinder, wie das halt üblich war, alles ins Gefängnis, alles verkaufen, alles auflösen, wenigstens einen Teil von diesen vielen Schulden wiederzukriegen. Und er fleht ihn an. Und der König hat Erbarmen mit diesem Knecht und lässt ihn frei. Und dann geht der Knecht raus und trifft einen seiner Mitknechte, der schuldet ihm, so das Gleichnis, 100 Silbergroschen. Und Jesus erzählt es so mit den gleichen Worten. Der fleht jetzt der Mitknecht seinen eben gerade freigelassenen Knecht an. Erlass mir das, ich will alles tun. Bitte hab Erbarmen mit mir. Er aber wollte nicht. Und lässt ihn in den Knast werfen. Und die Schlussfolgerung Jesu ist, so sollt ihr es nicht machen. Ihr sollt euren Nächsten vergeben. Versteht ihr, warum ich das alles erzähle? Die Sündenvorstellung der Bibel ist radikal. Nochmal, sie sagt, da geht es nicht mal um einen kleinen Kratzer. Da geht es ums ganze Leben. Da schuldet einer 10.000 Zentner Silber, das heißt, er schuldet ihm die ganze Welt. Das ist ja viel mehr als ein Haushalt, das ist eine ganze Stadt, das ist ein ganzes Land oder sowas, so im Verhältnis. Und schon die 100 Silbergroschen, die anderen ihm schulden, sind schon viel. Und das beschreibt Paulus in dem Predigtext heute. Er sagt, es geht um Dimensionen, die man eigentlich nicht ertragen. Und dann ist sein letzter Satz, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das müssten wir jetzt auch alles erklären, will ich jetzt gar nicht, weil wir glauben es ja, wir dürfen es glauben. Uns ist Erbarmung widerfahren. Wir Menschen, die wir die Welt nicht retten können, werden doch tatsächlich freigesetzt, unseren Weg der Erlösten zu gehen. Und darüber staunt Paulus sein Leben lang. Das ist das, was er predigt und was auch uns immer wieder gepredigt werden muss und was wir mitnehmen sollen und buchstabieren und kauen und entfalten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber glauben dürfen wir es. Wir sind die Erlösten. Nicht, weil wir so toll sind. Niemand. Das glauben wir nicht. Wir glauben nicht, dass wir so toll sind, dass wir die Welt retten können. Aber weil wir glauben dürfen, dass wir Erlöste sind, Christus gehören, darum machen wir uns auf den Weg. Mit unseren Kindern, mit unseren Alten hoffentlich, in unseren Partnerschaften und Beziehungen, in den Ehen und tragen Christus in die Welt. Bei diesem komplizierten Text wollte ich Ihnen und mir nur das sagen, weil das dürfen wir immer wieder sagen. Ich will es schließen noch mit einer Geschichte. Ich hatte einen Kollegen, der hieß, oder heißt immer noch, Christoph. Kommt von Christophorus. Christophorus heißt Christusträger. Sie kennen vielleicht, gibt so eine schöne alte Legende von dem Christophorus, der ein Fährmann war. Die Menschen über die Furt gebracht hat, hinübergetragen hat. Und eines Tages kommt zu ihm ein kleines Kind und sagt, bring mich darüber. Klar, ja, Christophorus, der war noch größer als ich und doppelt so stark. Das war für den eine leichte Übung. Hat er das Kind auf seine Schulter gesetzt. Durch den Fluss war der schon, hat er jeden Tag gemacht. Ist er darüber. Und so wird diese Legende erzählt und dann wurde das Kind immer schwerer auf seiner Schulter. Immer schwerer. Und er konnte es nicht tragen. Das ganze Gewicht der Welt lastete auf seiner Schulter. Er hat Christus getragen. Die Last der Welt, die Hoffnung der Welt, das kann kein Mensch ertragen. Er hat sozusagen in dem Moment gespürt, was es heißt, Verantwortung für die Welt zu tragen. Daran ist Christophorus fast untergegangen. Aber er hat ihn hinübergebracht. Und unser Freund, mein Freund Christoph hat uns erzählt, er war ein Pastor, hat uns eine Andacht erzählt, was sollen die Leute sehen, wenn sie uns anschauen? Dass uns Christus auf der Schulter sitzt, im Nacken. Ja, es geht gar nicht um dich und um mich, sondern um den da. Also kann man auch so übersetzen, Sünde heißt, ich will, dass die mich anbucken. Befreit sein heißt, ich kann eh die Last der Welt nicht tragen. Das muss ich aber gar nicht. Ich glaube, dass der auf meiner Schulter sitzt und bei mir ist, der die Last der Welt trägt. Das ist ja das, was wir glauben. Und der Kreuz und der Auferstehung. Also, seien Sie ein Christophorus oder eine Christophora. Tragen Sie Christus in die Welt. Lassen Sie uns dabei bleiben, das zu üben jeden Tag. Aber ganz sicher zu sein, das dürfen wir tun. Wir dürfen das glauben, dass uns das anvertraut ist. Und all das, Auseinandersetzung mit Sünde und dem, was es bedeutet, ist eine spannende Aufgabe für viele Gespräche und viel Nachdenken. Aber zum Schluss und am Anfang dürfen wir glauben, wir sind erlöst. Wir können es nicht mehr auflösen, wir brauchen es auch nicht mehr auflösen, sondern wir tragen Christus in die Welt. Das gebe Gott und segne uns dazu. Amen. Der Friede Christi, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft und als alle Vernunft dieser Welt, der bewahre unsere Herzen und Sinne.